60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher. Ich bin zu Gast bei Dr. Maike Hoffmann. Sie ist Leiterin der Forschungsstelle Entartete Kunst am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin. Guten Tag und hallo.
Guten Tag, Herr Trocher.
Ich bin durch einen Hörerbrief auf meine heutige Folge gekommen. Und zwar habe ich eine Ausstellungsbesprechung gemacht in Zwickau und da fiel der Name Gurlitt. Und ein Hörer schrieb mir, Mensch, ihr könnt doch nicht über den Namen Gurlitt so hinweggehen. Und bei dem Namen Gurlitt, da denken viele an eines, und zwar den Schwabinger Kunstfund. Und Frau Hoffmann ist eine, die ihn als erstes gesehen hat. Stimmt das?
Den Schwabinger Kunstfund, ja, das stimmt schon. Also nicht als die erste, aber eine der ersten, zumindest als der Schatz der Öffentlichkeit noch nicht, der sogenannte Schatz der Öffentlichkeit noch nicht bekannt war.
Wie kam es dazu?
Ja, also nach der Entdeckung des Kunstfundes, so will ich ihn mal nennen, durch die Zollfahnder ist die Staatsanwaltschaft Augsburg auf mich zugekommen und hat eben halt gefragt, ob ich mir die Werke einmal anschauen könnte, um sie in irgendeiner Art und Weise einzuordnen für die Staatsanwaltschaft auf dem Wege der Amtshilfe. Und das habe ich natürlich getan. Der Name Hildebrand Gurlitt, der damals auch schon gefallen ist, ist mir seit langem bekannt. Hildebrand Gurlitt war einer der Händler der sogenannten entarteten Kunst, also ein Händler, der vom Reich, von den Nationalsozialisten beauftragt worden ist, beschlagnahmte moderne Kunst gegen Devisen ins Ausland zu verkaufen. Also dadurch war mir der Name bekannt und tatsächlich auch zufälligerweise hatte mein Kollege Andreas Hünicke 2 oder 3 Monate zuvor über eBay ein wichtiges Briefkonvolut von Hildebrand Gurlitt gefunden beziehungsweise auch erworben. Und da ging es um Geschäfte, die Hildebrand Gurlitt im besetzten Frankreich, im besetzten Paris getätigt hat. Also hochspannend. Und zu dem Zeitpunkt sind wir schon in eine intensivere Forschung zu Hildebrand Gurlitt wieder erneut eingestiegen. Und dann kam eben halt dieser Anruf der Staatsanwaltschaft Augsburg. Und natürlich habe ich meine Amtshilfe auch zugesagt.
Jetzt sind wir schon ganz tief drin im Thema eigentlich. Wir müssen, glaube ich, noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar Cornelius Gurlitt, bei dem die Werke lagen, es waren, glaube ich, über 1000 Werke der klassischen Moderne, ist der Sohn von Hildebrand und die Sammlung ist sein Erbe.
Ja, genau. Cornelius Gurlitt ist der Sohn von Hildebrand Gurlitt. Hildebrand Gurlitt hatte 2 Kinder und Cornelius ist der Sohn und er hat eben halt, als sein Vater 1956 gestorben ist bei einem Autounfall, beziehungsweise wurde da natürlich das Erbe, das ganze Vermögen inklusive der Sammlung zunächst einmal an die Ehefrau von Hildebrand Gurlitt vererbt und nach ihrem Tod dann an den Sohn, beziehungsweise der Sohn hat sich für die Sammlung entschieden. Die Tochter hat andere Vermögenswerte erhalten und somit kam eben die Sammlung in das Erbe von Cornelius Gurlitt, wurde von ihm zum Teil gehütet, aber auch eben Teile daraus veräußert in der ganzen Zeit. Und und die Sammlung hatte er tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt des Fundes 2012, hat er diese Sammlung in der Münchner Wohnung, die noch von seiner Mutter gemietet worden war, gehortet, kann man tatsächlich sagen.
Der Vater von Cornelius, Hildebrand Gurlitt, ist in Dresden zur Welt gekommen, ist dort auch zur Schule gegangen. Stammte er aus einer kunstsinnigen Familie?
Ja, Hildebrand Gurlitt stammt aus einer sehr großen, sehr kunstsinnigen, kunstorientierten oder im kulturellen Bereich tätigen Familie, also zu seinen Familienangehörigen gehören Komponisten, Musiker, Pädagogen, Wissenschaftler à la Couleur, auch ein Maler. Sein Großvater Louis Gurlitt war ein Landschaftsmaler in Hamburg ansässig und sein Vater Cornelius Gustav Gurlitt war Architekt und der lange Zeit einer der leitenden Köpfe in Dresden auch an der Königlich-Technischen Hochschule für Baukunst. Und deswegen war Hildebrand Gurlitt also schon früh in diesen kulturellen Kreisen sozialisiert. sozialisiert, auch in, explizit natürlich in den Architektenkreisen. Er selbst hat sich dann aber für das Studium der Kunstgeschichte auch entschieden. Das hat er sogar noch vor seinem Kriegsdienst begonnen in Dresden und dann später eben halt in München und in Frankfurt am Main weitergeführt.
Sie haben ein Buch über Hildebrand Gurlitt geschrieben. Das nennt sich Hitlers Kunsthändler. Warum er das war, darauf kommen wir gleich. Können Sie sagen, wann oder wie Hildebrand Gurlitt sein Herz für die moderne Kunst entdeckt hat?
Ja, das war schon relativ früh. Das heißt, wahrscheinlich hat er es da noch nicht wirklich in sein Herz geschlossen, diese Kunstrichtung, aber tatsächlich durch seinen Vater. Also die Brücke-Künstler, die ja den Expressionismus mitbegründet haben, waren Schüler an der Königlich-Technischen Hochschule und waren auch Schüler von Cornelius Gurlitt. Und sie hatten sich dann ja 1905 zur Künstlergruppe Brücke zusammengeschlossen und hatten 1906 ihre erste Ausstellung in Dresden. Das war in einer Lampenfabrik, weil sie keinen anderen Ort gefunden haben. Und dort zwischen den Leuchtkörpern konnten sie dann an den Wänden, die ja frei waren, konnten sie ihre ersten Werke hängen. Und diese Ausstellung hat Hildebrand Gurlitt mit seiner Mutter besucht. Und darüber schreibt er auch über diesen Besuch und schreibt auch, naja, also so ganz erwärmen konnten ihn die Kunstwerke noch nicht. Er war damals 11, ja. Aber die Mutter immerhin, liberal wie sie war, hat zwei Werke erworben, das Brücke-Programm und noch einen weiteren Holzschnitt. Und die blieben irgendwo in der Wohnung, in dem Familienhaus, in der kleinen Villa im Vorort von Dresden und haben wahrscheinlich langsam auf Hildebrand eingewirkt.
Er hat nach seiner Militärzeit, das haben Sie schon gesagt, Kunstgeschichte in Berlin studiert, in Frankfurt am Main ebenso und ist dann promoviert worden. Wann ist sein professioneller Eintritt in die Kunstwelt erfolgt? Wann ist er zum Beispiel nach Zwickau gekommen?
Ja, also das muss vielleicht noch erwähnt werden. Seine Dissertation hat er tatsächlich noch über ein Architekturthema geschrieben und dann hat er sich aber ganz befreit. Also während seines Studiums in Berlin oder auch schon in Dresden vorher hat er tatsächlich in den avantgardistischen Künstlerkreisen auch Kontakte gesucht oder sich dort bewegt. Also zum Beispiel war er in Kontakt mit Felix Müller, mit Konrad Felix Müller und auch mit Otto Dix und war also sowohl in, wie soll ich mal sagen, also eher so tatsächlich auch in diesen politisch linksorientierten Künstlerkreisen, avantgardistischen Künstlerkreisen, ja. Da trieb er sich um und hielt sich auf und interessierte sich sehr dafür, schloss dann aber eben halt sein kunsthistorisches Studium zunächst noch einmal ab und hat sich dann auf ganz normale Weise beworben auf freistellende Posten in Museen. Da gab es tatsächlich mehrere. Er hat auch seine Beziehungen genutzt und Zwickau ist es dann geworden. Wobei man muss tatsächlich dazu auch erklären, dass Hildebrand Gurlitt, so erklärt er es zumindest in unterschiedlichen Korrespondenzen, Zwickau auch bewusst gewählt hat oder sich auch bewusst auf Stellen beworben hat in kleineren Orten, weil er dort tatsächlich die Moderne bekannt machen wollte. In Berlin war sie schon, also gleich mit Abdankung des Kaisers stand Ludwig Justi, der Direktor der Berliner Nationalgalerie, auf dem Plan und hat endlich seine Galerie der Lebenden im Kronprinzenpalais aufgebaut. Und das war eine Sammlung moderner Kunst, hauptsächlich der Expressionisten. Das durfte er jetzt und das wurde sogar von Regierungsseite unterstützt. Und Ludwig Justi hat damit sozusagen eine Museumsreform ausgelöst, die durch ganz Deutschland lief. Und Hildebrand Gurlitt war Anhänger dieser Museumsreform, mit der eben halt versucht werden sollte, auch die moderne Kunst explizit der deutschen Bevölkerung schmackhaft zu machen. Und diese Aufgabe hat er sich gestellt. Und so ist er nach Zwickau gekommen und hat das dort auch sehr gut gemacht eigentlich, die Jahre, die er da sein durfte.
Zwickau ist heute eine Industriestadt und war damals schon eine Industriestadt. Wie hat er das dort geschafft und wie ist er vor allen Dingen auch angekommen bei den Zwickauern?
Das war schon ein sehr schwieriges Unterfangen, glaube ich. Man kann darüber lesen in Korrespondenzen. Aber er hatte ja, wie gesagt, durch seinen Vater schon gute Kontakte, die er auch weiter ausgebaut und gepflegt hat. Und als eine der ersten Aktionen hat Hildebrand Gurlitt einen Freundeskreis der modernen Kunst in Zwickau gebildet oder gegründet. Nicht nur mit Zwickauern, die kamen natürlich auch von außerhalb. Aber dieser Freundeskreis war, glaube ich, sehr stark. Und den brauchte er auch. Denn die Stadt selbst und dort auch die Politiker, die in die kulturellen Belange eingegriffen haben, waren doch noch sehr konservativ eingestellt. Und es gab von Anfang an großen Protest. Und letztendlich musste er 1930 gehen. Die Proteste fingen aber schon im Jahr davor an, sehr stark zu werden.
Er ist wahrscheinlich aus Zwickau geflüchtet, weil er, ja, kann man sagen, rausgeekelt wurde und ist nach Hamburg und wurde dort Leiter des Kunstvereins. Und zwar 1931, da war die Zeit schon ja, sehr prekär und auch für die moderne Kunst nicht einfach. Oder war das in Hamburg anders?
Ja, das stimmt. Also zunächst einmal, dass er aus Zwickau geflüchtet ist. Und man muss aber auch dazu sagen, er war ja noch relativ jung und hat sich wahrscheinlich auch nicht so sehr diplomatisch angestellt, was natürlich auch mit dazu gehört. Das sind aber Lernprozesse und in Hamburg ist er da schon ein bisschen besser mit zurechtgekommen, aber letztendlich musste er auch in Hamburg relativ schnell wieder gehen. Aber zunächst einmal zu seinem Beginn. Hier haben ihn sicherlich auch die Verbindung seines Vaters hingebracht oder waren ihm zumindest auch nützlich für seinen neuen Posten. Und zwar wirkte in Hamburg Fritz Schumacher als Oberbaudirektor. Und Fritz Schumacher hat seine Karriere, seine Laufbahn unter Cornelius Gurlitt in Dresden begonnen, an der Technischen Hochschule. Und Fritz Schumacher war mit der Familie Gurlitt sehr gut bekannt und war seit längerem in Hamburg und hat eben halt auch Fürsprache eingelegt für Hildebrand Gurlitt. Und man muss auch dazu sagen, dass Hamburg zu der Zeit sicherlich eine der wichtigsten Städte für die moderne Kunst war. Sie hatten dort hervorragende Sammlungen, nicht nur in der Kunsthalle, nicht nur im Museum für Kunst und Gewerbe, an dem ja Max Sauerland gewirkt hat, auch einer der ganz großen Verteidiger der modernen Kunst, sondern vor allen Dingen auch in Privatbesitz. Da gab es hervorragende Privatsammlungen. Also er hat dort wirklich schon eine Gemeinschaft vorgefunden von Freunden der modernen Kunst und auf der Ebene konnte er sehr gut arbeiten. Der Kunstverein selbst hatte gerade ein neues Gebäude erhalten im Bauhausstil. Auch das passte natürlich. Und Hildebrand Gurlitt hat auch hier viel reformiert und interessante Ausstellungen organisiert und war eben halt sehr erfolgreich und in diesem moderne freundlichen Kreis hochwillkommen geheißen. Also er hat auch regelmäßig Veranstaltungen hier verrichtet. Und zu dieser Zeit war es tatsächlich eben halt auch noch möglich, durch diese guten Netzwerke zwischen Museum und Privatsammlung einige Zeit gut zu wirken. Und dann wurde es aber natürlich wieder sehr heikel. Die rechtsradikalen Kreise gab es selbstverständlich auch in Hamburg. Und er hat sich ja auch sehr mit der konservativen Künstlerschaft angelegt. Und aus diesen Unstimmigkeiten heraus erwuchs dann wieder so viel öffentlicher Druck, dass er seinen Posten niedergelegt hat. Also er konnte das dann schon absehen, dass er sonst von der Stadt entlassen werden würde.
Ich habe in Ihrem Buch erfahren, dass er sowohl zu seiner Zeit in Zwickau als auch in Hamburg schon mit Kunst gehandelt hat. Wie hat er das gemacht? Er war ja eigentlich angestellter Chef, Direktor.
Also zunächst einmal, man durfte das und das war auch gar nicht so selten. Heute sehen wir natürlich einen Interessenskonflikt und den haben einige Museumsleiter auch damals schon gesehen und haben dann eben ihre Privatsammelei oder auch Geschäfte im Kunsthandel dann abgeschlossen und nicht mehr weitergetätigt. Aber es war erlaubt und Hildebrand Gurlitt war wirklich nicht der Einzige, der nebenbei Werke vermittelt hat. Also Kunsthandel wäre vielleicht auch etwas zu viel gesagt. Aber man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass Hildebrand Gurlitt als Museumsdirektor natürlich die besten Kontakte eben halt auch in den Kunstmarkt hat und vor allen Dingen auch weiß, welche Werke sich in Privatsammlungen befinden, die eventuell veräußert werden sollen. Und insofern war er für Sammler, für aktive Sammler auch eine interessante Figur und ist ja von vielen Seiten auch gefragt worden. Außerdem, das muss man auch dazu sagen, hatte er wirklich ein ursächlich kulturpolitisches Interesse mit der modernen Kunst. Ja. Und er hat ja die Privatsammlungen, die er aufgebaut hat und in die er Werke vermittelt hat, das waren solche Sammlungen moderner Kunst. Nicht nur der bildenden Kunst. Also er hat zum Beispiel eine hervorragende Sammlung der modernen Fotografie. Das war damals noch etwas ganz Neues. Ja. Die hat er mit aufgebaut, die hat er auch ausgestellt. Also er hat diesen Bereich auch sehr protegiert, dass er bekannt wird und seine Sammler findet und weiter ausgebaut werden kann. Also wie gesagt, es ist ein ideales Interesse dabei gewesen und nicht nur ein pekuniäres.
Er hat dann seine Stelle 1933 verloren beim Kunstverein und hat dann seine eigene Kunsthandlung gegründet, das Kunstkabinett. War er da aber nicht doch auch wieder unter Beobachtung der rechten Kreise? 1933 sind die Nazis an die Macht gekommen?
Ja, dazu muss man sagen, dass er seinen Kunsthandel zunächst einmal ohne ein Geschäft verübt hat. Also er hat ihn aus seiner Wohnung heraus betrieben und auch er eigentlich nur Werke vermittelt, ohne eine eigene Sammlung oder einen eigenen Galeriestock in seiner Wohnung jetzt aufzubewahren. Das kam dann erst mit der Zeit. Und es ist aber auch wichtig zu betonen, dass die moderne Kunst oder der Verkauf noch nicht einmal die Ausstellung moderner Kunst ab 33 gleich verboten wurde. Wahrscheinlich war er auch schon damals im Fokus bestimmter Politiker in Hamburg, das sicherlich schon, aber vielleicht auch in dieser frühen Zeit noch eher als jüdischer Mitbürger oder jüdischer Kunsthändler. Also er war dann nach den Nürnberger Rassengesetzen, die ja dann erst 1935 erlassen worden waren, war er sogenannter Vierteljude. Und da haben wir aus der Familie selbst, aus nicht nur von Hildebrand Gurlitt, sondern auch aus Dresden und sein Bruder war in Freiburg, da haben wir eben halt schon Informationen, dass sie so schon sehr früh eben halt hier unter Beobachtung standen. Und gerade auch vor der Deklarierung der Nürnberger Rassengesetze die Situation etwas undeutlich auch einmal für die Betroffenen war, als auch für die Politiker. Und mit den Nürnberger Rassengesetzen und dieser Differenzierung hatte er erstmal wieder einen gewissen Freiraum, weil Vierteljuden damals noch nicht intensiv verfolgt wurden. Das kam dann erst mit den Jahren, ja. Also er hatte durchaus die Möglichkeit, sowohl als Vierteljude als auch als Händler moderner Kunst in den ersten Jahren sein Geschäft noch zu betreiben. Und erst mit Erlass der Nürnberger Rassengesetze und mit dieser Sicherheit hat er dann auch ein Geschäft eröffnet. Das ist das Kuriose daran, ja. Hat er erst sein Kunstkabinett dann auch wirklich als Gewerbe angemeldet. Aber dann, wie wir ja auch alle wissen, kam 1937 doch der definitive Schlag gegen die moderne Kunst vom Reich mit der Aktion Entartete Kunst. Das heißt, mit der Beschlagnahme zunächst einmal aller modernen Werke aus den öffentlichen Institutionen, nicht aus den Galerien oder aus dem Kunsthandel, sondern aus den öffentlichen Institutionen, damit ja aber dann auch die Verfemung der modernen Künstler. Und nun hat sich Hildebrand Gurlitt doch in einer Zwickmühle, sage ich jetzt mal, gesehen oder in einer wirklich schwierigen Lage, in einer doppelten Verfemung sozusagen und hat dann 2 Jahre später ja sich dem Reich angedient, diese beschlagnahmte, als entartete Kunst beschlagnahmten Werke aus den öffentlichen Institutionen eben gegen Devisen zu veräußern, zu verkaufen.
Das heißt, die Werke aus den deutschen Museen landesweit, kann man sagen, gelangten auf den internationalen Kunstmarkt oder waren es eher deutsche Sammler, die das kauften?
Nein, deutsche Sammler sollten das gerade nicht kaufen, denn die Aktion Entartete Kunst ist natürlich gestartet worden, um die moderne Kunst aus den öffentlichen Institutionen herauszuräumen. Man hat damals ja auch von einer Säuberung gesprochen, damit eben das deutsche Volk diese Werke nicht mehr sieht. Also die Nationalsozialisten sind ja so damit umgegangen, als wenn von ihnen eine gefährliche Wirkung ausgehen würde. Und zwar lag das natürlich daran, dass gerade die moderne Kunst auf einer individuellen Stilgebung beruht. Ja? Also jeder hat seine eigenen Stilgesetze im Prinzip entwickelt. Und das war für die Nationalsozialisten natürlich mit Anarchie gleichzusetzen. Und solche Werke brauchten sie sicherlich nicht in ihren Museen. Und man hat sich eben halt dann 37 zu dieser total oder radikalen Säuberung entschieden und alle Werke weggeräumt. Die sollten ja jetzt nicht wieder in deutsche Privatsammlungen dann kommen. Also war die Regelung für die Kunsthändler, neben Hildebrand Gurlitt hat man hauptsächlich noch 3 weitere Kunsthändler, insgesamt waren es mehr, aber das waren sozusagen, es gab 4 wesentliche Kunsthändler, die damit beauftragt wurden. Die hatten natürlich Regeln auferlegt bekommen, dass diese Werke zunächst sollte sowieso nur in Kommission gegeben werden. Das heißt, die Kunsthändler mussten potenzielle SammlerInnen finden im Ausland oder Abnehmer, Käufer. Natürlich konnten auch Museen darunter sein. Und dann Gebote beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda einreichen. Und dann wurde darüber beschieden. Und wenn der Verkauf zustande kam, mussten diese Devisen auf Sonderkonten eingezahlt werden und die Kunsthändler sollten dann eine Provision erhalten. Eigentlich sollten die Kunsthändler also gar nicht in Kontakt mit den Werken kommen. Ja, das war so ein Kontrollsystem. Dass das nicht realisierbar war, hat sich relativ schnell herausgestellt, denn um die Werke anbieten zu können, musste man mit den Werken auch physisch in irgendeiner Form umgehen. Man musste sie ausmessen, man musste genaue Maße haben oder auch Fotos, die wurden dann ja auch angefragt. Und so hat sich diese ganze Aktion dann auch relativ schnell geändert, dahingehend, dass die Kunsthändler tatsächlich die Werke auch selbst kaufen konnten, natürlich auch nur gegen Devisen oder auch im Tausch erwerben konnten.
Und liegt hier in dem Tausch, in dem Erwerb auch der Grundstein für die Gurlitz-Sammlung?
Genau, anders wäre es gar nicht möglich gewesen, wenn er die Werke nur hätte in Kommission übernehmen können. Genau, mit diesem Punkt war ihm selbst auch möglich, Werke in seinen Besitz zu bekommen und sogar in sein Eigentum. Denn er hatte einen Teil der Werke erworben mit Devisen, die konnte er sich im Ausland beschaffen, hauptsächlich in der Schweiz, weil er da auch die meisten Kontakte zu den Kunsthändlern hatte. Aber auch französische Franc und englische Pfund konnte er herbeibringen. Und die meisten Werke hat er dann über die Möglichkeit dieser Tauschverträge übernehmen können. Die Tausche sind erlaubt worden mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, weil es dann eben halt auch immer schwieriger wurde, die Kontakte zu den Sammlern oder Museen, zu den Institutionen im Ausland zu halten. Und somit hat das Reichsministerium dann erlaubt, auch Tauschverträge einzugehen. Und da war es, Hildebrand Gurlitt, wirklich ein einfaches, Werke zum Beispiel des 19. Jahrhunderts zu besorgen. Er hat zum Beispiel auch viele Menzelwerke über sein Kunstkabinett vertrieben. Dann war es für ihn eben halt tatsächlich ein einfaches, Werke des 19. Jahrhunderts, die ja sehr beliebt waren unter den Nationalsozialisten, im Tausch gegen entartete Kunst anzubieten. Und da dann natürlich auch wirklich unheimlich profitable Geschäfte abzuschließen.
Irgendwann waren ja dann aber die Bestände, die in den Museen beschlagnahmt wurden, dann auch zu Ende. Was hat er dann gemacht?
Ja genau, das war für Hildebrand Gurlitt dann nochmal eine unsichere Situation, weil er hat durch seinen Verkauf der sogenannten entarteten Kunst ja auch den Schutz erfahren, nicht weiter als Vierteljude verfolgt zu werden, was durchaus dann ab 38, 39 natürlich auch der Fall war. Und sein Bruder zum Beispiel hat auch seinen Professorenposten in Freiburg verloren, die Familie ist verfolgt worden, also er hat es aus der Familie erfahren können. Das Schicksal und er brauchte auch eben halt diesen Schutz für sich und seine Familie. Und als im Sommer 1941 die Aktion Entartete Kunst offiziell für beendet erklärt wurde, brauchte er einen neuen Schutz. Und da hat er sich eben halt dem Reich auch angeboten, Werke in den besetzten Gebieten für Museen zu erwerben und ist dann schon relativ früh nach Frankreich, also nach Paris gegangen. Und hat hier zunächst einmal für die deutschen Museen Kunst eingekauft, zum Beispiel relativ viel für das Museum in Köln, also das Wallraf-Richartz-Museum. Und dann kam für ihn 1943 noch einmal eine große Aufgabe dazu. Und zwar hat damals Hermann Voss den Sonderauftrag erhalten, Werke für das geplante Führermuseum in Linz in den besetzten Gebieten zu erwerben. Und Hermann Voss hat sich Hildebrand Gurlitt sozusagen als Chefeinkäufer ausgesucht. Hildebrand Gurlitt war ja durchaus auch mit dem Kunstmarkt und auch mit den Strukturen im besetzten Paris sehr wohl vertraut. Und insofern konnte er hier sehr schnell ins Geschäft einsteigen. Ja, und war dann eben halt gut anderthalb Jahre noch für Hermann Voss und den Sonderauftrag Führermuseum Linz tätig.
Die Bilder, die er oder die Kunst, die er in Frankreich gekauft hat, hat er die auf dem legalen Kunstmarkt erworben oder war das, was wir heute als Raubkunst bezeichnen würden, gestohlene Werke?
Sowohl als auch. Also es war durchaus gemischt. Er hat natürlich dort Geschäfte betrieben mit Kunst, die keine schwierigen Provenienzen haben. Aber er hatte auch Kontakte zum Kunsthandel, der sehr tief in den NS-Handel verstrickt war. Zum Beispiel auch mit dem Auktionshaus Droh, wo er 1942 relativ viel erworben hat. Und natürlich auch mit einzelnen Kunsthändlern. Ich denke da an die Galerie Raphael Girard, die auch tief in den Handel mit Raubkunst Raubkunst verwickelt war und über die er zum Teil, muss man sagen, zum Teil auch unwissentlich schwierige Werke erworben hat, was sich dann für ihn wahrscheinlich auch erst später herausgestellt hat. Ja, also die aus Sammlungen stammten von jüdischen Kunsthändlern oder SammlerInnen, die dann schon lange emigriert waren.
Er hat selber weiter gesammelt und Sie haben geschrieben, dass er in Dresden, in seiner Heimatstadt, wo er mittlerweile seine Familie auch wieder lebte, mehrere Depots angelegt hatte. Dann kam der Bombenangriff am 13., 14. Februar. Was ist mit seiner Kunst passiert?
Ja, Hildebrand Gurlitt hat die Werke, die er für seine Privatsammlung oder für seinen Handel aufbewahrt hatte, die hat er versucht, außerhalb von Dresden an verschiedenen Depots zu lagern. Unter anderem auch in den Depots der staatlichen Kunstsammlung von Dresden. Das konnte er, weil er ja diesen Kontakt zu Hermann Voss hatte, der neben seinem Sonderauftrag für das Führermuseum Linz ja auch Generaldirektor der Dresdner Museen war. Also durch diesen Kontakt konnte er auch diese Depots nutzen. Er hatte aber auch private Depots angelegt. Und einen Teil seiner Werke hat er dann auch auf seiner Flucht mitgenommen. Er ist dann mit seiner Familie aus Dresden geflüchtet. Nach den Bombennächten im Februar 1945 ist er nach Aschbach geflohen und hat dort Unterschlupf gefunden auf einem Gutssitz sozusagen in Aschbach, wo zum Beispiel auch ein anderer Kunsthändler, Karl Haberstock, Unterschlupf gefunden hat.
Hildebrand Gurlitt hat dann in Aschbach in Oberfranken auch ein sogenanntes Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. Wie ist er dort rausgekommen? Also er hat für die Nazis gearbeitet.
Ja, das ist richtig. Also zunächst einmal ist seine Sammlung von den Alliierten beschlagnahmt worden, die man dort gefunden hat in Aschbach. Das ist mit allen Sammlungen von KunsthändlerInnen so geschehen. Und diese Sammlung ist nach Wiesbaden gekommen und er musste sich natürlich erklären, woher diese Werke stammten. Und wir haben diese Unterlagen auch heute noch und können auch daran deutlich sehen, dass er die Herkunft dieser Werke natürlich verschwiegen oder verschleiert hat oder auch einfach gelogen hat. Ja. Er ist damit aber durchgekommen. Also die Alliierten, die amerikanischen Alliierten, die hatten sich ja zunächst einmal nur zur Aufgabe gestellt, die Herkunft der Werke so weit zu klären, dass man sie an die Herkunftsländer zurückgeben kann. Repatriieren nennt man das und nicht wirklich restituieren. Dann hatten die Herkunftsländer wiederum die Aufgabe, die Werke dann an die rechtmäßigen Erben oder Nachfahren oder Besitzer zu restituieren sozusagen. Und man hat also die Nachforschung nach der Herkunft dieser Werke auf einer relativ oberflächlichen Ebene betrieben und auch betreiben müssen, weil das andere sehr viel zeitaufwendiger gewesen wäre. Und insofern ist Hildebrand Gurlitt wirklich damit durchgekommen. Und er musste nur ein Werk zurückgeben, und zwar nach Belgien. Die anderen Werke konnte er aufgrund seiner Erklärung behalten. Zum Beispiel hat er zu den Werken der modernen Kunst, die er auch zum Teil mitgeführt hat, pauschal erläutert, dass er diese Werke von den Künstlern selbst erworben hatte. Und das hat man ihm natürlich geglaubt, weil man seine Biografie kannte und man wusste, dass er schon relativ früh in diesen Kreisen sozialisiert war, dass er Museumsdirektor war und ja auch in Hamburg eine ganze Zeit lang dort als Kunsthändler schon gearbeitet hat. Hat man ihm das also geglaubt und er hat seine komplette Sammlung eigentlich zurückerhalten. Und dann musste er sich natürlich selbst noch, er in seiner Person, musste sich auch noch entnazifizieren lassen. Und das war schon ein recht komplexer Vorgang, weil er dann auch zwischendurch noch einmal denunziert wurde von einer Hamburger Kunsthändlerin. Schlussendlich ist er aber auch dort ja sozusagen freigesprochen worden, nicht einmal als Mitläufer bezeichnet worden, sondern eben halt grundsätzlich entnazifiziert worden. Und so konnte er dann auch relativ früh schon wieder ja in die Kulturkreise einziehen und ist dann Leiter des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen geworden.
Hildebrand Gurlitt ist dann 1956 bei einem Autounfall gestorben, hinterließ seiner Frau und seinen Kindern diese Sammlung. Wie ist Ihre Einschätzung? Hat er die Moderne oder viele Werke der Moderne gerettet oder war er doch eher ein Profiteur des nationalsozialistischen Kunsthandels, Kunstbetriebes, Kunstraubes?
Ja, sowohl als auch. Also ich finde, da fehlen uns immer noch ein paar Begriffe, um Personen wie Hildebrand Gurle zu beschreiben, weil wir haben uns ja auch lange nicht richtig daran gewagt. Und auch in der Kunstgeschichte selbst sind die Werke der Expressionisten oder sagen wir mal die Werke, die von der nationalsozialistischen Aktion Entartete Kunst betroffen waren, sind ja dann eben halt in der Nachkriegszeit oder die KünstlerInnen sind in der Nachkriegszeit zu Helden stilisiert worden. Und so sind wir lange Zeit damit umgegangen, dass die Moderne etwas Antinationalsozialistisches war. Und wir haben aber gerade in der letzten Zeit herausgefunden, dass dem nicht ganz so ist und dass wir genauer hingucken müssen. Und wir müssen genauer auch hingucken auf alle Personen, die involviert waren, wie zum Beispiel Hildebrand Gurle, die man schwer einordnen kann in dieses einfache Muster Opfer oder Täter. Das geht eben halt tatsächlich nicht. Also es ist tatsächlich so, das kann man auch an Dokumenten nachvollziehen, dass Hildebrand Gurle viel Geld verdient hat, weniger mit der entarteten Kunst, jedenfalls nicht in der Zeit ihrer Beschlagnahme und als er aktiv da als Händler tätig war, sondern dann erst später. Da hat ja dann auch die moderne Kunst sehr viel höhere Preise auf dem internationalen Kunstmarkt erreicht. Aber natürlich mit seiner Rolle dann im besetzten Paris oder im besetzten Frankreich, da hat er schon ein kleines Vermögen mit verdient können. Und was ich dann eben halt auch für meine Forschung sehr interessant finde, bei der ich mich ja durchaus für die Menschen auch interessiere, die da so hinterstecken oder wie das alles eben halt auch so geschehen konnte, ist tatsächlich sehr interessant, dass er auch sich so gerechtfertigt hat. Nach allem, was man mir und meiner Familie angetan hat, war das ja wohl das Mindeste. So ungefähr hat er sich ausgedrückt. Also er fand sich tatsächlich moralisch im Recht, dieses Geld auch anzunehmen und auch in diesen Kunsthandel verwickelt zu sein. Es bedarf wahrscheinlich auch wirklich noch mehr Forschung, um das auch angemessen bewerten zu können aus unserer Distanz heute. Ja, also wie gesagt, er ist mit sehr vielen Idealen, ist er in seinen Beruf hineingekommen und herausgekommen eben halt, ist eine ganz andere Person.
Vielen Dank, Frau Dr. Hoffmann. Das waren spannende Einblicke und Einsichten in die Geschichte einer Persönlichkeit wie Hildebrand Gurlitt. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Sammlung Gurlitt einem Museum vererbt wurde, nämlich von Cornelius Gurlitt. Das Kunstmuseum in Bern hat diese Sammlung, beschäftigt sich damit und wird sie hoffentlich irgendwann auch mal wieder ausstellen. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.